Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. So, ausnahmsweise heiße ich euch alleine willkommen. Wir sind jetzt gleich in Teil 2 unseres Gesprächs mit dem Sven Gabor Jansky. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Alle, die den ersten Teil schon gehört haben, werden das nachvollziehen können, glaube ich. Und alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, bitte jetzt mal den ersten Teil hören, weil wir doch im zweiten Teil ein bisschen referenzieren auf den ersten. Viel, viel Vergnügen mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky und vielleicht werden wir alle nicht nur wahnsinnig alt, sondern auch reich. Gehen wir's an. Irgendwie störe ich, oder?
Also, lass uns mal, ich glaube nicht, dass du störst.
Ich habe mich jetzt statistisch gemeint. Der Andreas hat das sofort natürlich persönlich verstanden, aber das bin ich gewohnt aus
fast gut.
200 Folgen.
Alles gut. Lass mich mal auf die zwei Dinge antworten, die du gesagt hast. Also bei dem ersten, weil diese Diskussionen sind ja immer relativ theoretisch. Also du hast es gesagt, statistisch. Ja, man betrachtet sich selbst als statistische Größe. Aber so ist ja das Leben nicht. Das Leben ist doch irgendwie so. Mir geht es entweder gut oder nicht so gut. Und wenn es mir nicht so gut geht und ich dem Tod näher komme, dann ist die Frage, sterbe ich jetzt oder sterbe ich jetzt nicht? Aber dann will ich doch nicht sterben. Es sei denn, es tut mir ganz doll weh und ich hänge an Schläuchen. Dann vielleicht was anderes. Aber das hast du ja gerade schon gesagt, dass das nicht die wahrscheinliche Zukunft ist. Also kurz gesagt, ich glaube, es lohnt sich, relativ realistisch an diese Frage ranzugehen und davon auszugehen, dass die Menschen, wenn sie denn können, nicht sterben wollen. Die wollen morgen nicht tot sein. Ich sage es mal ein ganz Beispiel. Ich hab 3 Kinder, die sind noch relativ jung, so aus meiner Sicht. Ja? Die sind 8 und 10 und 13. Und mit dem Jüngsten, der Samu, der ist 8 Jahre alt, hatte ich neulich ein Gespräch. Und warum? Weil der mitbekommen hatte, es gibt sowas wie den Tod und der hat was mit Alter zu tun. Dann hat er festgestellt, seine Großeltern sind schon ziemlich alt. Und dann hatte er Fragen, ja, und dann haben wir drüber geredet. So, und dann habe ich dem gesagt in diesem Gespräch, du Samu, wenn du dich gesund ernährst und so weiter, dann wirst du ganz bestimmt 120 Jahre alt. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Gar nichts.
Echt?
Der fand das völlig normal. Der fand das komplett normal, dass er 120 Jahre alt wird. Ja, sagte, ja, klar. Die das unnormal finden, das ist so meine Generation. Ja, das sind die Einzigen, die das unnormal finden. Und das ist, glaube ich, also kurz gesagt, die Menschen, bin ich überzeugt davon, die werden nicht in der Masse nicht sterben wollen und dann werden sie, man kann sie auch nicht zwingen, man kann sie ja nicht töten.
Ja, aber was machen die Menschen
mit diesem Phänomen, was du beschrieben hast, dass wir alle älter werden und dann konsumieren und so weiter? Dafür werden wir eine Antwort finden müssen. Und das ist tatsächlich die gesellschaftliche Frage sozusagen. Was passiert dann? Ja? Dann wird die Gesellschaft älter. Das ist so. Wahrscheinlich werden wir gar nicht so viel mehr Menschen auf der Welt, weil wir eh schon sinkende, jedenfalls in vielen großen Regionen sinkende Geburtenzahlen haben. Ja. Selbst die Chinesen werden sich halbieren innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Kurz gesagt, wahrscheinlich ist die Gesamtanzahl von Menschen relativ gleich. Sie steigt jetzt noch ein bisschen, na klar, auf 11 Milliarden irgendwann, aber dann bleibt die relativ gleich. Aber die werden halt viel älter. Ja, das stimmt. Und wir werden in unserer Gesellschaft Lösungen finden müssen, wie das geht. Und diese Lösungen werden nicht so aussehen, dass man mit 60 irgendwie in Rente geht und ab dann Urlaub macht. Das wird nicht.
Das heißt, man wird länger arbeiten.
Das hat die deutsche Politik jetzt schon erkannt und
diskutiert. Die gehen mit dem Longevity-Trend halt so um, dass die zuerst die Konsequenzen behandeln und noch nicht dafür sorgen, dass wir alle länger leben.
Ja, wobei, also ich würde absolut unterschreiben, die Menschen werden länger arbeiten, aber ich würde gar nicht so unterschreiben, die Menschen werden länger arbeiten müssen. Also das vielleicht auch, ja.
Viel klar, von dem, was wir arbeiten müssen, wird es ja gar nicht mehr geben.
Ja.
Also die KI ist ja auch da, die ist ja auch ein Trend und die nimmt uns ja viel von der Arbeit weg.
Und da, Genau. Und das ist der zweite Trend, der total wichtig ist, den man in Betracht ziehen muss, dass wir etwa um 2035, 40, vielleicht auch erst 45, in eine Situation kommen werden, in der KI und Robotik und all das im Prinzip die existenzsichernde Wertschöpfung für die Welt und die Menschen auf der Welt selber managen werden. Da brauchst du keine Lohnarbeit mehr. Das heißt, wir kommen in eine Situation, in der wir in der Gesellschaft etwas hinbekommen müssen. Was heißt, wenn keine Lohnarbeit mehr nötig ist?
Bedingungsloses Grundeinkommen, oder?
Dann kannst du auch nicht mehr Lohnarbeit besteuern und so weiter. Ja? Dann musst du eben den Maschineneinsatz, also den KI-Einsatz besteuern. Dann brauchst du ein Umverteilungssystem. Plötzlich sind wir beim Grundeinkommen. Ja? Wir sind uns, übrigens auch der Amerikaner, von dem ich geredet habe, ist sich total sicher, dass das, der nennt das UBI, Universal Basic Income. Ja? Da fehlt das Wort bedingungslos. Das ist wichtig. Da kann auch Bedingungen haben.
Ja,
aber, okay. Also diese Menschen, mit denen ich da rede, die sind sich sehr, sehr sicher, dass wir irgendwann in 15, 20, 25 Jahren eine Art Grundeinkommen haben werden, also global sozusagen. Und on top, die Menschen sich natürlich weiterentwickeln können. Also die Menschen weiterarbeiten dürfen, also ich sag mal schöpferisch tätig sein dürfen, ja, und können. Und egal, ob das jetzt sportlich oder musikalisch oder kreativ oder unternehmerisch oder was auch immer in der Bildung, was auch immer einem einfällt, weil das ist ja eigentlich ich glaube, die eigentliche Frage, wenn man das dann zu Ende oder versucht zu Ende diskutieren, die eigentliche Frage ist gar nicht die Frage, wovon werden wir leben und wie werden wir Geld haben und was werden wir essen, sondern die eigentliche Frage ist, was macht der Mensch, wenn nicht mehr 8 Stunden Lohnarbeit jeden Tag das Zentrum sozusagen des Tages sind? Ja? Wenn das eben nur noch 2 Stunden sind oder nur noch 2 Tage die Woche. Und das aber jetzt nicht über 80 Jahre, sondern eben über 120 oder 150. Das ist die eigentliche Frage. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, weil ich nicht glaube, dass die Menschheit geschaffen wurde quasi für 8 Stunden Lohnarbeit am Tag. Ich glaube, da muss es noch andere Dinge geben, obwohl wir sie noch nicht kennen. Ja.
Stichwort Weltall, weil du auch gesagt hast, das ist einer der großen Trends. Werden wir Leute dann einfach am Mars leben lassen und die machen, oder machen wir da dort Urlaub oder gründen wir dort Kolonien, wo wir leben? Entstehen neue Staaten? Wie seht ihr das?
Also auf lange Sicht, jetzt sind wir über die 10 Jahre hinaus, ja klar, werden wir eine Besiedlung durch Menschen des Mars haben. Da bin ich ganz überzeugt davon. Warum? Weil es bezahlbar ist. Und natürlich nicht alle Menschen. Und du wirst immer Menschen haben, die sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen und so. Das ist so, ich vergleiche das manchmal, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber ich vergleiche das manchmal so mit der Zeit, wo in Europa Menschen auf Schiffe gestiegen sind und nach Amerika gefahren sind. Ja? Die nicht wussten, was dort ist und die Hab und Gut hinter sich gelassen haben, einfach mit der Hoffnung,
Indien zu entdecken,
dem Glauben, es wird besser.
Ja. Ja.
Ja. Und genauso wird das wieder sein.
Ja.
Ja, das war ja schon vor Corona, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ja irgendwie zumindest bei YPO in Asien, war ja dieses Thema Weltraum als neuer Wachstumsmarkt schon riesengroß. Ich saß da mal irgendwo mit rum, weil ich irgendwie einen Vortrag halten durfte und habe auch nur mit den Ohren geschlackert, wie konkret da schon projiziert wurde. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein, nach der Corona-Delle, ist Interesse an dem Thema sogar noch mal stärker geworden. Das sieht man ja an den ganzen Popstars, die plötzlich zum Mond fliegen.
Ja. Das ist. Ich möchte ein bisschen einen inhaltlichen Cut machen. Und zwar, wir haben jetzt diesen Trend Biohacking, Longevity, der sich noch verstärken wird. Das heißt, es werden immer mehr Menschen immer länger leben wollen. Und es wird auch für immer mehr Menschen möglich sein. Das heißt, es wird immer konkreter. So, jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir das Thema Optimismus ein bisschen abgeschafft haben. Wir blicken in die Zukunft eigentlich ausschließlich in irgendwelchen apokalyptischen Szenarien. Und jetzt denke ich mir, das passt doch jetzt nicht wahnsinnig gut zusammen. Wenn ich auf der einen Seite sage, na, ich mag jetzt gerne noch ein paar Jahrzehnte auf der Welt bleiben, die aber eigentlich jeden Tag beschissener wird. Irgendwie kriege ich diese 2 Gedanken nicht so gemeinsam in meinen Kopf hinein. Siehst du diese Diskrepanz, diese gedankliche Diskrepanz, diesen Widerspruch, siehst du den oder ist das jetzt einfach nur eine Phase, in der wir halt jetzt einfach, weil da ist ein Krieg und da gibt es jetzt Temperaturgeschichten und so weiter und so weiter. Wie ist das?
Also für mich ist das, ich habe diese Diskrepanz nicht, ich glaube, dass es da eine Brücke gibt oder eine Erklärung gibt sozusagen. Also das stimmt natürlich, wie du sagst, ja, wir um uns herum ist ganz viel Depression, also besonders im Deutschsprachigen, in den Medien und in der Gesellschaft und so weiter. Das Erste, was man, glaube ich, feststellen muss, ist, das ist ein relativ deutsches Phänomen oder ein relativ deutschsprachiges, vielleicht noch europäisches Phänomen. Also, wenn du im Silicon Valley bist, da spürst du aber gar nichts von Depressionen. Ja? Vielleicht im Mittleren Westen wieder, das kann sein. Ja? Wenn du in China bist, wenn du in der arabischen Welt bist, nichts mit Depressionen. Im Gegenteil, da sind Milliarden von Menschen, die gerade denken, Mensch, jetzt können wir aufholen, jetzt können wir diese Europäer, die irgendwie ein bisschen eher angefangen haben und deshalb ein bisschen weiter sind, jetzt können wir die endlich einholen, weil wir eben mit Technologien und so weiter. Also kurz gesagt, die haben einen totalen, einen großen Optimismus. Mhm. Zweites Phänomen. Wenn ich in interessanter Weise, wenn du auf Studien schaust, auf so Umfragen, die es so gibt, auch heute und in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dann heißt es immer, also so Unternehmensstudien beispielsweise, heißt es immer, naja, die Aussichten für mein eigenes Unternehmen sind eigentlich ganz gut, aber die Aussichten für die Branche und für die Gesellschaft sind ganz schlecht. Das bedeutet, der Pessimismus, der ist auf andere gemünzt, nicht auf mich persönlich. Ich für mich habe eigentlich das Gefühl, Mensch, naja, ich kriege das hier irgendwie schon hin. Aber ich bin total pessimistisch, was die anderen betrifft. Und das ist, der Hintergrund dessen ist, das ist diese typische, was die Amerikaner sagen, die German Angst. Ja? Die natürlich irgendwie aus den Weltkriegen und so, also historisch begründet ist. Im Wesentlichen heißt das, wir vertrauen dem anderen nicht. Uns selbst, oh, geht schon. Aber meinem Nachbarn, traue ich nicht so gut. So. Okay. Und dadurch kommt dieser Pessimismus, aber jetzt auf das Thema Longevity bezogen, geht es ja mir ja nicht um die anderen, sondern geht es ja mir um, dass ich sozusagen länger lebe. Okay. Und da, glaube ich, sind die allermeisten, also sicher nicht alle, nichts ist 100%, aber die allermeisten eigentlich relativ optimistisch. Das wäre so meine Erklärung. Ob die stimmt, ich habe es nicht geprüft, aber also ich habe keine Studie dazu, aber das wäre so meine Erklärung an der Sache.
Okay. Andreas, hast du eine Meinung?
Nee, ich weiß es nicht. Ich kann natürlich anekdotisch bestätigen, dass wenn du bloß nach Dubai fliegst, bist du 3,5 Stunden später, bist du in einer Umgebung, wo alle ganz fest davon überzeugt sind, dass eh alles super ist und morgen noch viel superer. Ob die jetzt tatsächlich weniger politischen Umbruch haben, ob da tatsächlich, das möchte ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber letzten Endes ist es natürlich so, ich meine, letzten Endes ist ja, egal ob wir die Essstörung anschauen oder Longevity anschauen, es gibt ja einen sozusagen psychologischen Erklärmechanismus, wenn ich schon mein Leben nicht mehr kontrollieren kann, weil es außenrum nicht passt, dann kann ich wenigstens meinen Körper kontrollieren. Das kann in einer negativen Form dann zu Bulimie oder solchen Sachen führen, kann aber in der anderen Seite auch dazu führen, dass ich mich einfach besonders bewusst gut ernähre und meine Sachen besonders gut richtig mache, weil halt das große Ganze um mich herum Möglichkeit 1 einfach deprimierend ist und Möglichkeit 2 einfach nicht mehr erklärbar ist. Es ist ja auch letzten Endes so, die meisten von uns, also natürlich nicht die Hörer der Biohacking-Praxis, weil die sind eh super, aber die meisten können ja die Zusammenhänge der Dinge, die da auf sie einprallen, auch nicht mehr abschätzen, können auch mit Medien in der Form, wie sie uns heute umgeben, nicht mehr umgehen. Das heißt, die Tatsache, dass einfach nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten für die Medienbranche sind, weil sie die höchsten Klickzahlen machen, siehst du ja dann, wenn du dich irgendwie auf YouTube begibst und dann hast du wieder irgend so einen Heinz mit wild aufgerissenen Augen, der schaut, als hätte er gerade seine Schwiegermutter nackt im Bad erwischt. Dann steht unter, if you eat this, und da denkst du ja, Alter, bitte. Aber, also ja. Das heißt, ganz klar, es ist wahrscheinlich ein bisschen schon ein Angst verkauft halt gut. Und auf der anderen Seite ist es so, es scheint mir schon auch ein deutsches Thema zu sein, weil, mein Gott, ja, es gibt schon auch den einen oder anderen Grund, wenn man so die Nachrichten nur in der Politik verfolgt, wenn man denkt, Jungs, macht's bitte so weiter, irgendwann werden wir dann tatsächlich wahnsinnig.
Ich möchte auf das total eingehen, was das Sven da so ein bisschen nebenbei gesagt hat. Eigentlich ist dieser Pessimismus ein europäisches und insbesondere ein deutschsprachiges Phänomen. Das heißt, wenn wir den Blick ein bisschen heben und international schauen, dann sind wir mit unserem Pessimismus ziemlich allein. Ich glaube ja, dass dieser Pessimismus nicht ganz unbegründet ist, weil wir in Europa ja sehr viele Dinge auch glorreich verschlafen haben. Wir werden die ganz großen Trends der Zukunft wahrscheinlich nicht selber bestimmen, sondern wir werden da ein bisschen mitschwimmen. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich in Europa auf einer Insel der Unseligen ein bisschen leben in Zukunft. Was würdest du denn jetzt, also wenn du mir jetzt zustimmst, Sven, was würdest du denn jetzt als Individuum machen, wenn wir jetzt wissen, dass die ganz großen globalen Trends außerhalb von Europa bestimmt werden? KI wird nicht in Europa gemacht, wenn wir Claude ein bisschen ausnehmen, aber die sind jetzt auch ein kleinerer Fisch in dem Aquarium, das passiert in Amerika und in China. Das heißt, die ganzen großen Zukunftswertschöpfungen passieren nicht in Europa. Und das, was jetzt in Deutschland passiert wirtschaftlich, das wird wahrscheinlich in anderen europäischen Ländern auch noch passieren. Wir werden uns ein bisschen schwer tun, unsere Brücken instand zu halten, außer wir kaufen die Roboter aus China, die unsere Brücken wieder reparieren. Was mache ich als Individuum, um aus diesem gesellschaftlichen Pessimismus rauszukommen? Weil wir ja wissen, Optimismus ist auch eine lebensverlängernde Maßnahme.
Ja, absolut. Also das ist ich glaube, ich habe eine ganz gute Antwort darauf. Warum? Weil ich mich nahezu täglich genau damit beschäftige. Wir haben ja hier auch, also wir haben vorhin gesagt, wir machen so die Unternehmen, die Zukunftsstrategien für die Unternehmen. Aber interessanterweise kannst du dieselben Methoden von wissenschaftlicher Zukunftsforschung auch für Personen anwenden. Und wir haben tatsächlich auch halt ein Programm, das heißt, das ist der Weg zum Zukunfts-Ich, dann nutzen die das, also Einzelpersonen, um ihren Weg sozusagen. Und was ich dabei feststelle, ist, dass es Personen gibt, die im Zuge dieses Programms mitbekommen, dass ein ganz starker Antrieb von ihnen ist, dass sie angeschlossen sein wollen an das Wachstum dieser Welt. Also sie erwarten von sich sozusagen zu denen zu gehören, die da irgendwie ganz vorn dabei sind und wachsen und so weiter. Und bei denen ist die Antwort auf der individuellen Ebene ganz häufig, dann musst du dorthin gehen, wo dieses Wachstum gerade stattfindet. Das ist, dann gehst du eben nach Dubai oder du gehst nach Silicon Valley oder einige, die Mutigen, gehen auch nach China. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber dann machst du das so. Aber, und das will ich unbedingt dazu sagen, selbst in unserem Programm, wo ja natürlich so eher so die Zukunftsgewandten und Innovativen hinkommen, ja, selbst in unserem Programm ist über die Hälfte der Menschen, die da drin sind, stellen fest, ja, wichtiger als jetzt immer angeschlossen zu sein an das Neueste, ist für mich die Heimat, ist für mich die Kultur, ist für mich die Sprache, ist für mich und so weiter. Ja, also so diese, wie soll ich sagen, diese Identitätsaspekte, würde ich mal sagen. Und bei denen ist es dann häufig so, dass sie mit einem 5-Jahr-Plan rauskommen, der eben nicht heißt, ich gehe weg, sondern der heißt, ich bleibe hier, ich weiß, dass ich dadurch sozusagen in einer Art, ich will jetzt nicht zu kritisch sein, aber in einer Art Museum leben werde, ja, weil die entsprechenden, also die Entwicklung passieren woanders.
Wir werden ein Disneyland sein. Europa wird das Disneyland der Welt sein.
Genau. Das hat ja damals der kluge Hongkong-Chinese von dem Textilproduzenten, für den ich lange Jahre arbeiten durfte, im letzten Leben schon gesagt, Europe is a Museum of Work. Das ist 8 Jahre her. Der hat gemeint, wenn er nach Europa kommt, er findet es so lustig, wie die Leute 3 Stunden in Mailand Mittagessen. Er findet es so lustig, wie der Traktor da einsam über das Feld tackert. Ich denke, ihr seid jetzt schon ein Museum und jetzt und das ist lange her und das war damals schon einfach aktuell.
Ja, gut. Aber dann musst du, also es ist ja eine bewusste Entscheidung. Also wenn einem das bewusst wird, dass das so ist, dann kann man sich ja bewusst entscheiden, Mensch, ich mag das. Ich mag das und dann muss einem aber auch bewusst sein, dass man, wie soll ich das sagen, die negativen Seiten davon mit beachten muss, nämlich dass es eben dann ein bisschen wie soll ich sagen, so Museumstickets sind teuer. Ja? Das ist dann eher ein bisschen teureres Leben. Das geht dann eher langsamer voran. Vielleicht auch eben mit, also ja, da darf man sich nicht vergleichen mit anderen Regionen. Das ist dann eben, dann hat man sich eben hierfür entschieden. Okay. Wir leben zum Glück in einer freien Welt, in einem freien Land zumindest, und da können sich Menschen unterschiedlich entscheiden.
Du hast in einem deiner Vorträge gesagt, dass du mit einem, und ich glaube, es war ein Unternehmer aus dem Silicon Valley, gesprochen hast, und der hat gesagt, in 10 bis 20 Jahren haben wir eigentlich alle relevanten Probleme der Welt gelöst. Habe ich mich da richtig erinnert?
Ja, also das ist nicht nur einer, sondern das ist im Prinzip der, wie soll ich das sagen, der Konsens unter diesen Strategie-, Innovations- und Technologiechefs, mit denen wir diese Interviews
führen. Die unsere Zukunft ja jetzt im Moment gerade wesentlich gestalten. Das heißt, und da kommen wir wieder zu eurer wissenschaftlichen Art des Arbeitens, weil ihr habt den Zugang zu diesen Leuten. Diese Leute setzen sich mit euch an einen Tisch oder in ein, was weiß ich, Zoom, und ihr könnt denen die Fragen stellen, die euch wirklich interessieren, und ihr fragt, wie stellt ihr die Weichen in unsere Zukunft? Ja? Und das ist das Arge. Und der Mensch, der die Weichen in unsere Zukunft stellt, der sitzt da und sagt euch, es wird alles gut. Und zwar relativ bald. Warum?
Richtig, ja. Und die Begründung, wenn du fragst, warum glaubst du das? Weil die Deutschen, die glauben das anders, oder die Medien, die Journalisten, dann sagen die, das ist doch ganz einfach. Technologisch gesehen waren wir an der Lösung noch nie so dicht dran wie heute. Ja, oder anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das lösen werden, war noch nie so hoch wie heute. Das ist natürlich immer ein sehr technologischer Blick. Aber ehrlich gesagt, also aus meiner Sicht, wenn wir auf diese großen Menschheitsprobleme schauen, ja, also was sind die großen Menschheitsprobleme? Wir haben irgendwann 11 Milliarden Menschen, die brauchen alle was zu essen, die brauchen sauberes Trinkwasser, die brauchen Energie, Klima müssen wir irgendwie klären. Dann sind die Lösungen für diese Probleme sind alle technologische Probleme. Ja? Und wenn die Technologen, die da ganz vorn sind, sagen, also nach unserer Schätzung 10 bis 20 Jahre, haben wir einen Haken dran, dann hat das eine gewisse, auch die sind keine Wahrsager natürlich, aber dann trägt das die Gewissheit in sich, dass die heute daran arbeiten, und wenn sie in dieser Geschwindigkeit weiterarbeiten, dann ist das irgendwann tatsächlich gelöst.
Du hast in deinen Prognosen der Zukunft im Bereich Gesundheit einige ziemlich arge Dinge am Radar, die wir im Moment vielleicht selber noch gar nicht so sehen. Wie zum Beispiel Organe, die es als Ersatzteile gibt. Wirklich?
Naja, also es gibt, ja, natürlich. Ich habe ja vorhin schon von dem Tissue Engineering gesprochen. Also das heißt ja nichts anderes als menschliches Gewebe quasi auf eine künstliche Art herzustellen. Ob das jetzt in 3D-Druckern ist oder wie auch immer. Und wir sind noch nicht ganz da, aber wir machen große Schritte. Also ich habe beispielsweise investiert ich habe ja vorhin gesagt, wir haben drei Investmentfonds, wo wir auch international so investieren. Also wir haben beispielsweise investiert in eine Firma, die Xterma heißen die sind aus Berkeley, Kalifornien. Und was die machen ist, die frieren menschliches Gewebe ein, also Organe, ja, Leber, Niere, Herzen und so weiter, und können es dadurch konservieren. Und wenn sie wieder auftauen, dann funktioniert das weiter. Das ist schon mal der erste Schritt auf diesem Weg. Warum? Weil im Augenblick gehen 80%, habe ich gelernt, der Spenderorgane auf der Welt verloren, weil sie den Empfänger oder die Empfängerin nicht erreichen, weil sie halt nicht konservierbar sind. Diese 80%, die kannst du streichen. Die sind jetzt im letzten Halbjahr der FDA-Zulassung, also muss natürlich alles durch die Gesundheitsbehörden und so. Und wenn das dann zugelassen ist, dann hast du das Problem einfach nicht mehr. Dann hat die Welt 80% Spenderorgane mehr als bisher, was gut ist. Ja? Aber der noch weitere Blick ist...
Ich mache es immer. Ich muss nicht einfach warten, bis irgendein bemitleidenswerter Motorradfahrer eine falsche Entscheidung trifft, sondern...
Richtig. Und wenn ich sie mir, sagen wir mal, ich schaffe es, das durch einen 3D-Drucker zu drucken. Sind wir noch nicht ganz, aber wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Dann druckst du das ja nicht in der Sekunde, wo du es brauchst. Das macht keinen Sinn, sondern du druckst es ein bisschen vorher, ja, damit es dann auch wirklich da ist. Und dann musst du es einfrieren. Und also dann hast du das Zukunftsbild ist eigentlich, du hast unter den großen Krankenhäusern dieser Welt quasi Kältekammern, in denen eingefrorene Organe liegen, die dann irgendwie auf dich passen, wenn es mal soweit ist.
Das heißt, für mich liegt da unten eine neue Leber, ein neues Herz, ein neues Hirn. Die liegt dort einfach bereit. Und wenn ich mir denke, naja, mein Herz, ich weiß ja aufgrund meines Gentests, dass mein Herz möglicherweise ein bisschen früher aufgeben wird als der Rest der Organe, dann gehe ich einfach ins Spital und sage, meine lieben Freunde, es wäre soweit, ich hätte jetzt gerne mein Herz abgeholt.
Ja, du
ich vereinfache es vielleicht ein bisschen.
Ja, naja, nee, also im Prinzip muss man sich so vorstellen, das Problem in unserer Generation ist, dass unsere Generation nicht in jungen Jahren Stammzellen abgegeben hat. jedenfalls die meisten von uns, ja? Ja. Das geht natürlich besser, wenn du, hat ja Andreas vorhin gesagt, ja, wenn du in jungen Jahren Stammzellen abgibst, weil dann sind aus den Stammzellen auch solche Ersatzteilorgane sozusagen produzierbar. Im Augenblick in unserer Generation müssen wir das ein bisschen, müssen wir ein bisschen tricksen und müssen ähnliche Organe nehmen. Aber unsere Kinder beispielsweise, da wird das genauso sein, bin ich mir ganz sicher, wie du das beschrieben hast. Ja.
So, wir schalten jetzt einmal unsere Hörerinnen und Hörer weg und reden nur unter uns. Jetzt geht es nämlich um Geld. Du berätst ja Unternehmen, ja, und du triffst selbst Investmententscheidungen. Jetzt, was sind die Unternehmen, was sind die Technologien, in die man jetzt sein Geld investieren sollte im Bereich Longevity? Was sind so die Hot Stocks, wo man jetzt das Geld, das wir jetzt dann von den Cayman Islands abgeholt haben, hineinstecken?
Ja, also falls jetzt doch noch jemand zuhört, ich bin kein
Es ist ein Disclaimer. Also, zu dem üblichen Health-Disclaimer jetzt auch noch den Wealth-Disclaimer dazu.
Richtig, genau. Okay, aber ich sage euch, wo ich gerade investiert habe und was ich mir gerade anschaue. Ich habe gerade investiert in ein Unternehmen, kommt aus der Stanford University raus, also in Kalifornien, die bauen eine künstliche Gebärmutter. Also die stellen künstlich ein Plazenta her und dann kannst du sozusagen, also ohne dass der Embryo, der ja sowieso in der künstlichen Befruchtung entstehen kann, ohne dass der in den Mutterleib muss, quasi in so einen Brutkasten, aber nicht ab Woche 20 wie heute, sondern ab Woche 0. Quasi,
also ja? Leihmutter ohne Leihmutter.
Leihmutter ohne Leihmutter, exakt. Warum machen wir das? Der kurzfristige Nutzen ist, im Augenblick gibt es, wenn ich es richtig gelernt habe, 3-4% Eileiterschwangerschaften. Also das fällt an die falsche Stelle und dann ist es gefährlich für Frau und Kind. Das verhinderst du oder das kannst du lösen, sowohl für Frau und Kind, wenn du das dann in so einen Brutkasten steckst. Längerfristig, wenn es wirklich so ist, dass Menschen 120 oder 150 Jahre alt werden, dann werden bei ziemlich vielen im Alter von 70, 80 nochmal der Wunsch entstehen, irgendwie eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, und dann kannst du das beispielsweise in so einer Lösung machen. Also das ist eine Technologie, die gerade reif wird, sage ich mal. Ja? Eine andere Technologie ist...
Wow, das ist aber, Entschuldigung, nur ganz kurz. Tatsächlich öffnet sich damit die Tür, dass ein normales Alter für Mutter- oder Vaterschaft, Elternschaft, nennt man es gemeinsam, tatsächlich dann 60, 70, 80 sein kann. Weil wenn ich weiß, ich lebe eh bis 120 wahrscheinlich, dann kann ich ja mein Kind tatsächlich begleiten, bis es selbst dann am Ende seines Erwerbslebens steht.
Ja.
Also eine echte Elternschaft dann auch durchführen.
Lass rechtzeitig deine Spermazellen einfrieren oder die Eizellen der Damen und ja, genau. Absolut.
Okay.
Ja. Ja. Zweite Technologie, die ich mir gerade sehr, sehr intensiv anschaue, wir haben ja vorhin über diese Gentherapien geredet. Da gibt es welche, ich habe ja erzählt, dass es sehr teuer ist oder zumindest verhältnismäßig teuer. Diese Gentherapien, die halten für etwa 10 bis 12 Jahre, also die wirken sich 10 bis 12 Jahre aus. Es gibt aber offensichtlich Gentherapien, die sich nur für 6 Monate auswirken. Und die sind deutlich kostengünstiger. Also das könnten die sein, die als erstes, also ich habe von 5.000 Euro gehört, Entschuldigung, Dollar, von 5.000 Dollar gehört. Das sind die, die als erstes in den Markt kommen könnten. Das schaue ich mir gerade an. Also da habe ich noch nicht investiert, da bin ich noch nicht 100% durchgedrungen sozusagen in der Technik. Aber das schaue ich mir gerade an, weil das könnte ein ganz interessanter Markt an dieser Stelle sein.
Das ist unglaublich, also das ist tatsächlich unglaublich, weil da hast du ja sofort auch wieder einen Übergang in die Medizin. Ich meine, wenn du dir heutzutage anschaust, was passiert, wenn du beispielsweise an HIV erkrankt bist, was passiert, wenn du irgendwelche anderen, wie sagt man so schön, Muscle-Wasting-Erkrankungen hast, was passiert, wenn du die entsprechenden onkologischen Profile hast. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Lage, mit einer Modifikation für eine gewisse Zeit beispielsweise die Myostatin-Schranke aufzumachen und du hast plötzlich das Muskelwachstum, das du brauchst, um quasi aus dieser zehrenden Krankheit wieder rauszukommen. Da hast du ja automatisch auch schon wieder Verschreibungsmodelle, die quasi dein Investment nicht nur als Luxusartikel, sondern mehr oder minder als populäres Medizinprodukt möglich machen. Das ist natürlich...
Oder anderes Beispiel, du hast versteifte, also wie unsere Adern, die ja irgendwie ein bisschen steif werden. Offensichtlich, jedenfalls wurde mir das gesagt, wie gesagt, ich habe es noch nicht geprüft, offensichtlich reichen 6 Monate, um so Adern wieder weicher zu machen, sie ein bisschen wachsen zu lassen und so weiter. Das willst du ja dann ja nicht dauerhaft, willst du ja nicht 10 Jahre irgendwie immer größer werden lassen.
Dann habe ich Schleiche wieder Breitfeld.
Und da ist es ja auch wieder so, da haben wir im Bereich der Bioregulatoren, also sprich der langkettigen Peptide, haben wir ja bereits Anwendungen, die im Endeffekt auch in die Richtung gehen, die aber halt auch wieder relativ kompliziert und aufwendig und pipapo, ja klar, total spannend. Und Michi Grewe hat ja wiederum auch eine Geschichte im Pette mit dem EDTA zur Gefäßverjüngung, was dann plötzlich nicht mehr als Infusion oder so wie in meinem Leben jetzt gerade als Zäpfchen passieren muss, sondern bloß noch eine Pille ist, die du so ganz beiläufig schluckst. Ja. Das ist schon abgefahren.
Ja. Also das sind so zwei Themen, die wie gesagt, die schaue ich mir gerade an. Also in unseren Studien tauchen da jedes Jahr, keine Ahnung, 3, 4, 5 von dieser Kategorie auf. Ja, das sind ja jetzt keine Einzel, nicht da eine Pille und da eine Pille, sondern das sind wirklich Grundlagentechnologien, wenn man so will. Und die kommen halt in einer geballten Masse oder in einer geballten Anzahl, gerade aus den Universitäten heraus, was wirklich echt, echt großartig ist. Allerdings, wenn es ums Investment geht, da kannst du natürlich noch nicht an der Börse investieren, weil diese Unternehmen, die sind alle noch nicht an der Börse. Die sind alle gerade im Stadium irgendwie, wir haben ein Startup gegründet oder vielleicht ist das Startup auch schon 2 Jahre alt und schon ein bisschen wertvoll, klar. Da musst du halt in diese Startup-Welt oder bei Fonds, die eben in diese Startups investieren, das ist dann eher die Art, wie du in sowas investierst.
Du hast mir die nächste Frage schon ein bisschen jetzt angeleitet. Was mache ich jetzt als nicht als institutioneller Investor, sondern was mache ich jetzt als an Biohacking Interessierter, an Longevity Interessierter und, wenn ich uns zuhöre, auch wahrscheinlich mehr oder weniger kompetenter Mensch, um mein Wissen ein bisschen zu monetarisieren? Hast du da eine Idee?
Also, Andreas, habe ich dich unterbrochen? Ich entschuldige.
Nein, alles gut.
Was ich mache. Ja? Ja. Ich schaue mir die Zukunftsstudien an. Ich schaue mir unsere Zukunftsstudien an. Und unsere Fonds investieren natürlich auf Basis dieser Zukunftsstudien. Also kurz gesagt, ich würde mir jemanden suchen. Das kann ein Zukunftsforscher sein, das können aber irgendwie auch andere Menschen sein, die richtig Ahnung haben von der Zukunftsentwicklung in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich und eben die Möglichkeit bieten, sich damit zu connecten, also durch Fonds beispielsweise. Und die würde ich mir dann genau anschauen, ob das, ich würde halt immer, aber das ist jetzt, liegt jetzt in meiner Natur, ich bin halt nicht einer, der sagt, ich glaube jetzt an einen Menschen, sondern ich bin immer einer, der sagt, ich glaube an eine Methode, an eine wissenschaftliche Methode. Ja?
Ja.
Egal welcher Mensch die benutzt, kommt immer dasselbe Ergebnis raus sozusagen. Aber da sind die Menschen unterschiedlich. Man kann auch an Menschen, also an Investorenpersönlichkeiten glauben. Ich glaube eben daran, dass Investments basierend auf solchen Zukunftsstudien die beste Möglichkeit sind. Ja, und dann solltest du, wer da überlegt, sollte halt die Möglichkeit suchen und finden, idealerweise direkt an solche Teams, also direkt ranzukommen, also was weiß ich, mal nach Silicon Valley zu fahren. Und die sind ja alle nicht hinter Gittern, das sind ja alles Menschen, die reden gern, die triffst du auch mal auf Konferenzen oder wo auch immer du die triffst. Du musst dich halt einfach interessieren dafür. Ja? Eine Sache, also herzlich gern, wenn ihr mehr wissen wollt, irgendwie über unsere Studien oder auch über die Fonds, ja bitte schickt mir einfach eine E-Mail, dann ist das die einfachste Möglichkeit. Ja. Aber lass mich eine Sache hinzufügen, weil das habe ich persönlich in meinem, wir sind ja unter uns, in meiner Investitionstätigkeit, habe ich das gelernt. Die besten, die allerbesten Investments, die ich gemacht habe, gingen in Technologien, von denen ich nicht so viel verstanden habe. Ja? Also ich weiß, dass es bei ganz vielen Menschen so ist, dass sie sagen, ja, ich will nur in das investieren, was ich verstehe. Was ich als Grundgedanken auch verstehen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die wachstumsstärksten Technologien quasi außerhalb meines Kompetenzbereiches sind, die ist total hoch. Also ich habe vorhin von Kernfusion geredet. Ich kann dir diese Laserdinger nicht bauen. Ich weiß nicht, was da auf molekularer Ebene passiert, wenn da irgendwie Bohr und mit Wasserstoff. Keine Ahnung. Aber ich weiß, das ist ein geiles Investment. Ich kann dir keinen Quantencomputer bauen. Aber ich weiß, das ist das beste Investment, was wir je gemacht haben. Weil das ist, ich will jetzt keine Zahlen sagen, aber das geht durch die Decke. Ja? Und genauso ist es, glaube ich, in diesem, auch in dem Longevity-Bereich, dass für die besten Investments, das habe ich zumindest für mich gelernt, ich über meinen Schatten springen muss und investieren muss in Dinge, die ich nicht zu 100% verstanden habe, wo ich natürlich geprüft habe, wo ich mit anderen Leuten geredet habe, ob das und mit Professoren und so weiter. Und wenn die dann sagen, ja, okay, ist und gut und das ist das beste Team für diese Technologie in der Welt, dann investiere ich da rein.
Sehr geil. Letzter Punkt. Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs, weil zwei der drei Menschen in diesem Raum ein bisschen einen engen Zeitplan haben, der viel Zeit hat. Der erste unsterbliche Mensch lebt bereits, sagst du. Wir glauben dir das ja nicht. Aber du hast jetzt, glaube ich, noch 3 Minuten Zeit, uns zu überzeugen, dass es doch so ist.
Naja, also ich sage das immer in meinen Vorträgen, der erste unsterbliche Mensch lebt schon und ich zeige dann immer auf meine Kinder. Ich habe dann so ein Bild von meinen Kindern da im Rücken.
Ich wünsche mir das für meine Tochter auch. Also,
ja, natürlich, ja. Eure auch, selbstverständlich. Ja. Und die Argumentation dahinter ist eigentlich ein bisschen banal. Ich sage, also das erkläre ich dann in meinem Vortrag, ich sage dann, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser kleine Junge hier irgendwie 120 wird oder vielleicht sogar 150 wird, ist total hoch. Und falls der 120 wird, heute ist er 10, haben wir jetzt noch 110 Jahre Zeit, bis sein Körper stirbt. Und dann kommt die Frage, werden wir es schaffen, in diesen 110 Jahren quasi in einem Computer ein menschliches Gehirn nachzubauen, und das, was er oder ich in meinem Kopf habe, zu kopieren in diesen Computer. Und die Wahrscheinlichkeit ist total hoch, dass wir das in den nächsten 110 Jahren schaffen. Ehrlich gesagt, ich trainiere heute schon eine KI mit meiner Sprache, mit meinem Humorlevel, mit meiner Denke, mit meinen Stories und so weiter.
Reden wir mit dir oder reden wir schon mit einem Prototypen deiner KI?
Nee, jetzt bin ich's. Aber in ein paar Jahren kannst du es nicht mehr wirklich gut unterscheiden. Ja. Also kurz gesagt, diese Unsterblichkeitsgeschichte, die ich in meinen Vorträgen immer sage, ist, der Körper lebt bis 120 oder 150 und danach lebst du aber digital weiter. Ja, weil das ist so. Und ja, und es gibt auch die anderen beiden, also es gibt eigentlich 3 Möglichkeiten, unsterblich zu werden, wenn man so will. Die anderen beiden ist, du lässt dich einfrieren, deinen kompletten Körper, und du hoffst darauf, dass irgendwann mal, wenn du wieder aufgetaut wirst, eine Heilung für das gefunden ist, woran du gestorben bist. Das habe ich auch noch nicht gesehen, also da bin ich vorsichtig, aber es gibt Menschen, die lassen sich einfrieren. Also
Kryotherapie.
Ja, ist auch schon Geschäft dabei, natürlich. Ja, und die dritte Möglichkeit ist halt, stirb halt einfach nicht.
Ja.
aber das ist tatsächlich über die 150 hinaus weder bewiesen noch irgendwas.
Also, okay, aber das Wesentliche
ist. Wenn ich von Unsterblichkeit rede, dann rede ich davon, dass der Mensch als Digitales weiterlebt, aber wirklich in seinem Ich, der redet, der entwickelt sich weiter und so weiter.
Ja. Und wenn wir die Titelspitze jetzt hineinstechen ins Jahr 2025 und wir gehen um 100 Jahre zurück, sind wir im Jahr 1925. Und wenn wir die technologischen Entwicklungen von damals in die Zukunft projizieren, plus, du hast auch gesagt, die Zeit, in der wir gesagt haben, dass sich die Geschwindigkeit von Computern innerhalb eines Jahres verdoppelt, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, diese Verdoppelung geschieht jetzt innerhalb von 3 oder 4 Monaten. Das heißt, es wird immer, die Entwicklung geht immer schneller. Ja, das heißt, wir werden immer mehr Wissen und Fähigkeiten koordinieren und einsetzen können, automatisiert. Und das auch noch immer schneller. Das heißt, die Entwicklung, die innerhalb der nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre möglich ist, ist wahrscheinlich gar nicht prognostizierbar, oder, Herr Zukunftsforscher?
Also mit wissenschaftlichen Methoden kannst du 10 Jahre, maximal 15 prognostizieren im Augenblick. Also ich würde bei 10 Jahren schon die Grenze setzen eigentlich. Alles, was darüber hinaus ist, kann man gern drüber reden und diskutieren, hat aber keine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit.
Genau, dann sind wir wieder beim Kaffeesud. Genauso.
Ja, okay. Genau, richtig. Oder bei den Hühnerknochen, wie es die alten Auguren seinerzeit im guten Rom auch gehabt haben. Finde ich fantastisch. Ich bin gerade ausgestiegen bei den Humor digitalisieren. Ich habe mir dann überlegt, okay, da mache ich nicht mit, weil der Computer geht eh kaputt bei mir. Aber ansonsten ist es tatsächlich faszinierend. Also ich fange jetzt einfach mal an, Danke zu sagen. Sven, das war ein unglaublich wilder Ritt. Ich glaube, wir haben selten so viele Themen in so kurzer Zeit mit so viel neuen Erkenntnissen erleuchtet bekommen. Also großartig. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich kann eigentlich von meiner Seite nicht mehr viel
sagen. Andreas, du weißt, ich bin auch Zukunftsforscher.
Ach ja, du kannst natürlich jetzt noch sagen, was wir in einer Woche machen werden. Also vermutlich eine Biohacking-Praxis rausgehen. Ja. Aber worum geht es denn?
Zum Thema NAD, auch nicht schlecht für Langlebigkeit, oder?
Das ist in der Tat, das gibt zumindest kurzfristig ordentlich ATP. Ich freue mich drauf. Und lieber Sven, von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank. War ein ganz tolles Gespräch.
Herzlichen Dank, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Danke an euch, eure Fragen. War toll. Auch für mich wahnsinnig toll. Ja.
Wenn es für dich schön war, Schatz, dann war es für mich immer gut. Dankeschön, ihr Lieben.
Baba.
Passt auf euch auf.
Ciao, macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.